Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und Ihnen das Thema Open Educational Resources etwas näher zu bringen. Was sind OER und warum sollten Sie sie in Ihrer Lehre einsetzen? Wir haben gerade schon gesehen, die erste Frage, die ist für viele noch neu. Und die zweite, ja, da hoffe ich, dass ich Sie zumindest vielleicht anregen kann, das an der einen oder anderen Stelle mal einzusetzen. Sicherlich werden Sie nicht nach dieser Veranstaltung alles OER machen, aber vielleicht sehen Sie doch öfters mal, wenn Sie mit Ihrer Arbeitsgruppe zusammensitzen und das nächste Projekt planen, Potenziale und haben Ideen, wie Sie das gewinnbringend in Ihrer Lehre oder in anderen Projekten einsetzen können. Ja, zur Gliederung. Ich würde erst mal anfangen mit dem Warum. Ja, ich habe ein paar Problematiken, wie sie im Lehreralltag oder im Lehralltag auftreten können, mir ausgedacht und möchte Sie da einfach abholen. Ja, wozu braucht man das denn überhaupt? Welche Probleme existieren denn überhaupt? Die Lösung, das kann ich schon vorwegnehmen, sind dann OER. Dann möchte ich noch was zur Anwendung sagen, wo Sie einen Überblick bekommen, ja, welcher Aufwand ist denn damit verbunden und auf was muss ich denn achten? Theoretisch könnten Sie nach dem Vortrag direkt loslegen. Ja. Dann geht es weiter mit dem Netzwerk. Das Netzwerk, das ist mehr, ja, welche Community gibt es denn? Sind Sie die Ersten, die jetzt damit anfangen? Müssen Sie die ersten Schritte gehen? Oder gibt es da schon ganz viel Vorarbeit? Policy, das ist ein sehr sperriger Begriff. Da geht es mir mehr oder weniger darum, Ihnen Anregungen zu geben, wie Sie das wirklich in Ihrer Arbeitsgruppen oder in Ihren Lehrstuhl tragen können. Die Idee des OER und wie Sie das einsetzen können. Ja, und weitere Informationen, Sie bekommen ja am Ende die Vorlesung, die Foliensätze, an die Hand oder per E-Mail, weiß ich jetzt nicht. Und da können Sie dann einfach selber nochmal nachlesen, vertiefen zu den einzelnen Themen. Genau. Beispielhafte Situationen. Die eine Situation ist, dass Sie vielleicht einen schönen Einführungskurs zu Mathematik oder Physik an irgendeiner anderen Hochschule gesehen haben und Sie sehen dort Beispielaufgaben und sagen, ja, das möchte ich auch mit in meine Lehrveranstaltung reinbringen. Ja, oder Sie sehen ganz tolle Animationen bei irgendeinem Kollegen und die möchten Sie gern verwenden. Das Nutzen ist dort das Beispiel. Übungsaufgaben eines Kollegen wollen Sie anpassen, ist eine andere Situation. Ja, vielleicht hat ein Kollege von Ihnen vorher an dem Lehrstuhl gearbeitet und Sie wollen es einfach wiederverwenden oder Ihre Mitarbeiter oder ein Privatdozent hat da schon Vorarbeit gemacht oder Sie wollen mehrere, vielleicht fachübergreifend, also über die Vorlesung hinweg, Dinge nutzen und anfassen. Ja, dürfen Sie das? Ja? Können Sie das? Und aufbauende Lehrwerke ist auch noch so ein Beispiel. Angenommen, Sie kriegen jetzt tolle Animationen oder ganz tolle Übungsaufgaben und Sie sagen, ja, ich würde das jetzt gern zusammenfassen in einem neuen Skript für meine Studenten und gegebenenfalls mir auch offen halten, das später mal als Lehrbuch zu veröffentlichen oder vielleicht einen Online-Kurs daraus zu machen für die Lehrveranstaltung. In dem Fall kombinieren Sie ganz viele Werke zu einem neuen Werk und da ist halt auch die Frage, darf man das? Und die Sache, die Antworten bei all diesen Dingen ist vielleicht, so ist es halt in der Juristerei, ja, kommt auf den Einzelfall an, aber das Urheberrecht steht davor. Und das Urheberrecht ist auch eine gute Sache. Ja, also die Idee dahinter ist, dass man Innovation fördern möchte, dass man das geistige Eigentum der Menschen schützen möchte, um halt Innovation zu fördern und auch die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Personen zu schützen. Das Urheberrecht in Deutschland besteht mit der Schöpfung eines Werkes. Es ist nicht wie beim Patent oder es ist auch nicht wie bei der Marke, dass es ein Registerrecht ist, was Sie eintragen müssen, ja, sondern es entsteht mit der Schöpfung des Werkes. Sobald Sie ein schönes Bild auf Ihr Blatt gemalt haben, was eine gewisse Schöpfungshöhe hat, ist so ein juristischer Begriff, der ist auch sehr schwammig formuliert, aber im Prinzip redet man da auch von der kleinen Münze, also schon sehr kleine Dinge gelten als schützenswertes Werk. Ja, sobald Sie so etwas kreiert haben, ist das Werk mit dem Urheberrecht geschützt. Und es ist auch in den meisten Ländern dieser Welt so. Genau, dann ist das etwas Besonderes in Deutschland. Wir haben eine Zweiteilung des Urheberrechts, wenn man das so sagen möchte. Das eine sind Ihre Persönlichkeitsrechte und das andere Ihre wirtschaftlichen Verwertungsrechte. Persönlichkeitsrechte betrifft das Recht auf Veröffentlichung. Wollen Sie das veröffentlichen? Und wenn ja, wie? In welcher Form? Wann? Ja. Namensnennung ist noch so ein Recht. Wollen Sie Ihren Namen genannt werden? Wollen Sie Ihren Künstlernamen verwenden? Das ist jetzt bei Ihnen vielleicht nicht so relevant. Ja, aber genau, das ist auch noch ein Recht. Und das Recht auf Entstellung, das möchte ich nur der Vollständigkeit halber sagen, falls jetzt Ihre Werke in irgendeiner Form verwendet werden, die Ihren ideellen Gründen widersprechen, also in irgendeinem politischen Kontext oder ähnliches, wenn Sie ein Bild veröffentlicht haben oder das gemalt haben, dann können Sie die Nutzung des Werkes in diesem Kontext untersagen. Das ist kein Recht auf Entstellung Ihres eigenen Werkes, sondern wenn Ihr Werk irgendwie ideell entstellt wird, dann können Sie sozusagen die Nutzung einschränken. Und diese Persönlichkeitsrechte kann man Ihnen nicht nehmen in Deutschland. Die können Sie auch nicht verkaufen, die sind immer da. Darauf können Sie auch nicht verzichten. Also Sie können da weitestgehend sagen, bedingungslos könnt ihr das und das machen, aber man kann nicht darauf verzichten. Verwertungsrechte, das sieht anders aus. Das sind ganz viele Rechte, Vervielfältigung zum Beispiel, also in jedweder Form, ob Sie nun Kopien erstellen oder irgendetwas cachen im Arbeitsspeicher oder auf dem Server hochladen. Verbreitung, damit meint man vor allem körperliche Verbreitung, also das sind dann die Kopien, die man austeilt. Oder das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung, damit meint man das Hochladen ins Internet. Ja. Und es gibt noch viel, viel mehr Verwertungsrechte. Und dort ist das Besondere jetzt nicht, aber das ist vielleicht das Selbstverständliche, hier herrscht Vertragsfreiheit. Ja. Sie können die exklusiv abgeben, Sie können die auch nicht exklusiv abgeben an viele verschiedene Parteien. Und das möchte ich Ihnen hier einfach nochmal mitgeben, dieses Kontextwissen zum Thema Urheberrecht. Diese beiden Kategorien gibt es und die Verwertungsrechte ist im Prinzip das, über was wir jetzt reden werden, weil das ist sowieso unveränderlich. Noch eine kleine Ergänzung dazu, und zwar gibt es sogenannte Schrankenregelungen. Eine wurde hier zum Einstieg der Veranstaltung genannt, die 15%, die Sie verwenden dürfen im Kontext der Lehre. In dem Fall müssen Sie dann, gibt es da eine Reihe von Paragraphen, Absätzen, also Sie müssen das dann darauf achten, dass das wirklich nur Ihren Lernenden zukommt. Also Sie müssten dann so etwas wie Opal oder ein anderes Lernmanagementsystem verwenden, wo Sie sicherstellen können, das wird wirklich nur im Kontext meiner Lehre verwendet. Sie können das jetzt nicht in irgendeinen Online-Kurs stellen und dann kann jede Person drauf zugreifen, da gilt die 15% nicht. Sowas gilt es dann zu beachten, aber es gibt eine ganze Reihe von solchen Schrankenregelungen. Jetzt möchte ich nochmal zurück zu den Beispielen kommen. Was sind denn da eigentlich die Probleme, die auftauchen in der Lehre mit Blick auf das Urheberrecht? Bei dem Einführungskurs, da können Sie sagen, ja, ich nehme jetzt Aufgabe XY, setze ich einen Link, das ist kein Problem. Ja, auch das sogenannte Embedding ist kein Problem laut aktueller Rechtsprechung. Ich habe Ihnen auch da mal also noch einen Link gesetzt, da können Sie das nochmal nachlesen. Genau, also das ist kein Thema. Aber wenn Sie das irgendwie integrieren wollen in Ihren eigenen Kurs, also in Ihr eigenes Lernmanagementsystem, dann kommen Sie schnell in diese Schrankenregelung rein, diese 15%. Ja, und wenn Sie das dann noch veröffentlichen wollen, also ganz frei zugänglich machen wollen oder irgendwie drucken, verkaufen oder ähnliches, dann dann muss man individuelle Lizenzverträge abschließen. Ja. Da muss man auch klären, in welchem Rahmen das genutzt werden darf, online, offline, Kontext, Lehre, Nicht-Lehre, ja, dürfen das auch Firmen als Fortbildungsmaterial verwenden, etc. etc. Ja, und welche Rechte werden hier verwandt, also benutzt, welche Verwertungsrechte sind hier überhaupt relevant? Ich habe hier mal für dieses Fallkonstrukt jetzt drei aufgeschrieben, Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Je nachdem, was Sie sich jetzt vorstellen unter diesem Beispiel, könnten da auch noch weitere hinzukommen. Ja. Aber das möchte ich Ihnen nochmal zeigen, um da etwas zu benutzen, brauchen Sie schon eine Reihe von Rechten an dem Werk. Das andere Beispiel ist die Übungsaufgabe. Man spricht auch davon, dass wenn man etwas hinreichend verändert, also Sie nehmen Van Gogh und malen den nach, ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber vermutlich ist das dann so weit verblasst, dass das ja wahrscheinlich als eigenes Werk gilt. Ja, und das gilt natürlich auch dann für Übungsaufgaben und Ähnliches. Also wenn Sie ein Werk hinreichend verblassen, dann ist das Ihr Werk. Also man darf abschreiben, sozusagen, bis zu einem gewissen Grad. Ja, aber wo dieser Grad liegt, das ist im Einzelfall zu entscheiden. Dann auch hier brauchen wir wieder alle anderen Rechte plus das Recht auf Bearbeitung des Werkes. Und das ist mir hier nochmal wichtig herauszustellen. Das ist auch nochmal ein extra Verwertungsrecht und das ist nicht selbstverständlich. Genau. Und nun das Beispiel mit dem Kombinieren. Hier ist das Wichtige dabei, dass Sie multilateral zusammenkommen. Sie müssen zwischen ganz verschiedenen Parteien irgendwelche Abstimmungen treffen. Das kann teilweise die Bearbeitung betreffen oder die anderen Rechte. Und alle müssen sich am Ende einig sein, unter welcher Lizenz dann dieses Werk wieder veröffentlicht wird. Denken Sie an ein Verbundprojekt, was Sie vielleicht über 3 Jahre Laufzeit haben wollen, was dann vielleicht wirtschaftlich noch nachgenutzt werden soll. Da sind Sie sicherlich mehr Spezialist als ich, an was man da dann alles denken muss. Aber das große Aufwand hinter diesem Projekt. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Zugegeben, vielleicht ein bisschen schwarzmalerisch hier mit Gelb und Rot gekennzeichnet. Welche Möglichkeiten haben Sie denn jetzt unter dem Urheberrecht? Ja, bei dem Beispiel Nutzen haben Sie eingeschränkte Rechte mit den 15%. Ja. Und natürlich haben Sie auch das Zitatrecht und sowas deswegen eingeschränkt. Anpassen. Haben Sie eigentlich keine Rechte? Sie dürfen nicht einfach sowas anpassen. Ja, privat dürfen Sie das schon, aber halt nur privat. Kombinieren. Können Sie eigentlich auch nichts machen, irgendein neues Werk einfach so verwenden und dann wieder veröffentlichen. Die Lösung. Die erste Lösung ist einfach alles nochmal machen. Ja, also versucht das nochmal hier zu betonen. Ist vielleicht jetzt auch oft gar nicht so wild. Ja, man will sowieso für seine eigene Lehrveranstaltung gut durcharbeiten. Das andere ist, Nutzungsrechte individuell sicherstellen. Das geht sicherlich einfach, wenn es der Kollege ist, dann fragt man den mal gegebenenfalls. Wenn es jetzt eine größere Sache ist, kann man sich auch noch eine schriftliche Bestätigung einholen. Man reicht vielleicht schon eine E-Mail, je nach Umfang. Ja, und das andere ist das OER. Also wenn es dann doch größere Dinge sind, die Sie machen, einen Einführungskurs oder Sie wollen vielleicht dann wirklich ein Skript Ihren Studenten zur Verfügung stellen oder auch Online-Kurse, Videokurse verwenden, Sie wollen ganze Simulationen einbinden oder Ähnliches, dann kommen Sie halt schnell mit den anderen Lösungen. Also Simulation ist jetzt nicht so schnell nachgebaut, ja, sei denn es ist vielleicht 200 Seiten oder 200 Zeilen MATLAB, dann geht das vielleicht noch, aber sah aus, als würde in der einen oder anderen doch viel Arbeit stecken. Ja, und das weiß sicher jeder. Und OER möchte ich hier mal als multilateralen Standard bezeichnen. Also OER ist die Abkürzung für Open Educational Resources. Man kann OER einfach als Label sehen. Also das ist jetzt OER an sich, bedeutet erstmal gar nichts. Das wurde 2002 von der UNESCO erstmals ins Leben gerufen, dieser Begriff. Und kann man ja einfach als Label verstehen. Und hinter diesem Label stehen alle Bildungsmaterialien, die unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. Jetzt kommt man natürlich zur nächsten Frage, was ist eine freie Lizenz? Und das ist der Punkt, den jemand von Ihnen schon in dem anderen Raum, wo es Kaffee und Kuchen gibt, an die Wand geschrieben hat, nämlich die Frage, wie viel muss ich denn jetzt abgeben? Ja? Sind meine eigenen Rechte dann weg? Das ist auch nochmal hier am Anfang jetzt aufgegriffen wurde. Und das können Sie entscheiden. Ja, also das ist halt das Thema, was Sie unter freier Lizenz verstehen. Ich komme gleich noch dazu, wie Sie das in der Praxis machen, aber soweit erstmal, Sie können das unterscheiden. Man sagt, prinzipiell eine offene Lizenz muss mindestens frei im Zugang sein, das heißt, Sie müssen Ihre Materialien irgendwie frei zugänglich machen. Wenn jemand Ihr Material verwendet, dann darf der jetzt keine Barriere davor schalten, irgendwie er muss dann nicht nochmal irgendwo sich einloggen oder Ihnen irgendwie ein Login geben. Wenn Sie mein Material verwenden, dann tragen Sie sich aber hier auf dem Newsletter ein. Ja? Irgendwie solche Dinge. Verwahrung, das heißt, Sie dürfen das auch speichern. Ja? Sie dürfen das Material, was unter einer freien Lizenz steht, runterladen, auf Ihrem Computer speichern, auf Ihrer Software, auf Ihrem Server etc. Weiterverbreitung, Sie dürfen das weitergeben an Ihre Studenten, an Ihre Kollegen, an Ihre Doktoranden. Und die Nutzung. Sie dürfen es natürlich auch verwenden einfach und zeigen. Und dann gibt es noch Zusatzoptionen, wie zum Beispiel das Bearbeiten und das Vermischen, was ich vorher unter Kombinieren gesagt habe. Also Sie dürfen auch verschiedene Werke miteinander kombinieren. Aber inwiefern Sie das zulassen, das steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte Ihnen nochmal ganz kurz, damit Sie sehen, dass Open Educational Resources jetzt nicht irgendwie eine Idee ist aus dem letzten halben Jahr, sondern dass das ziemlich viel Vorlaufzeit hat, so einen kleinen historischen Überblick geben. Das soll ganz schnell gehen. Und zwar habe ich schon gesagt, 2002 wurde OER als Begriff von der UNESCO ins Leben gerufen Und auch die ersten Creative Commons, so die ersten freien Lizenzen, die dafür für das Thema Bildung brauchbar waren, kamen raus. Das war auch so die Zeit, wo Wikipedia groß wurde, dann so langsam. Ja. Und 2003, da gab es dann schon einen großen Vorreiter, das ist ganz bekannt in der OER-Szene, die ist MIT, Massachusetts Institute of Technology, hat dort angefangen mit der Open Courseware. Das heißt, die haben angefangen, sehr, sehr viele Lehrveranstaltungen einfach kostenlos ins Netz zu stellen. In einem Land, in dem Bildung an der Hochschule sehr, sehr teuer ist. Und ja, danach gab es dann OECD-Studie, dann wurde das auch von der Wissenschaft aufgegriffen. Es gab eine gemeinsame Erklärung verschiedener Länder in Südafrika. 2012 gab es dann einen ersten Weltkongress, ebenfalls von der UNESCO initiiert. Und dort kam es zu einer Pariser Erklärung, da haben sich schon noch mehr Akteure zusammengefunden. Und 2016 ist das dann in Deutschland nochmal top-down sozusagen angeschoben worden durch eine Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo auch das OER-Sachs-Projekt dann drin gesteckt hat. Und 2018 hat es dann sogar in den Koalitionsvertrag Einzug gefunden. Also können Sie mal googeln, OER im Koalitionsvertrag, kommt da zumindest an ein oder zwei Stellen auch vor, dass das gefördert werden soll. Übrigens, ich weiß nicht, wie relevant das für den Bereich Maschinenbau ist, aber bei den BMBF sind das auch oft Auflagen mittlerweile, dass gewisse Verbundprojekte die Produkte dann unter freien Lizenzen veröffentlicht werden sollen. Ja, Anwendung. Ja, jetzt möchte ich mal zur Praxis kommen. Wie können Sie das denn jetzt anwenden? Wie erkennen Sie OER? Das ist das Erste. Und wie können Sie auch selbst OER richtig nutzen und wie können Sie es verbreiten? Soll Ihnen so einen kleinen Überblick geben. Zunächst möchte ich auf die Creative Commons Lizenzen zu sprechen kommen. Das ist der de facto Standard geworden, muss man so sagen. Also zum Beispiel Wikipedia wieder. Eigentlich alle Wikipedia-Artikel, es gibt keine Ausnahme meiner Meinung nach, stehen unter CC BY oder CC BY SA, also unter Creative Commons Lizenzen. Und ja, also man kommt da nicht dran vorbei. Und es ist auch ein schönes System, es ist ein Baukastensystem, ganz einfach zu verstehen. Man hat vier Bausteine. Attribution, Namensnennung, Share-Like, das heißt, wenn man etwas verändert an dem Werk, dann muss man es auch wieder unter der gleichen Lizenz weitergeben. Dann No Derivatives, das bedeutet ja Finger weg, nichts verändern bitte. Und Non-Commercial, das schränkt halt dann die Nutzung ein, das ist sehr weit gefasst, das heißt, es darf dann schon kein Drittanbieter mehr nutzen und auf seiner Webseite zur Verfügung stellen, wo er auch Werbung schaltet. Ja, weil er verdient ja Geld mit der Webseite und dann die, also das ist sehr weit gefasst. Das ist nicht nur die Nutzung vielleicht jetzt in einer Firma, ja, irgendwie, das ist für Sie wahrscheinlich sehr relevant, da Sie doch sicherlich sehr nah mit der Industrie zusammenarbeiten. Ja, genau, also diese Bausteine hat man und hier kann man sich das zusammenstellen, fast ja, fast beliebig. Es gibt natürlich einen kleinen Widerspruch zwischen Share-Alike und No-Derivatives. Also wenn ich nichts verändern darf, dann kann ich es auch nicht unter den gleichen Lizenzbedingungen weiterverbreiten. Ja, deswegen ist diese Kombination verboten. Alle anderen Kombinationen sind möglich. Die richtige Lizenz zu finden für sich selbst, das ist eine individuelle Entscheidung. Ich habe da so ja, meine Meinung vielleicht oder was ich bevorzuge, kann ich Ihnen gleich sagen. Ja, die eigenen Lizenzwünsche müssten Sie mal besprechen. Ja, also in dem für das Verbundprojekt. Ja, ist das jetzt sinnvoll, das unter Share-Like zu stellen oder nicht? Ist vielleicht eine CC BY besser, weil dann es auch besser sich verbreitet? Wollen Sie es vielleicht ganz restriktiv haben, weil Sie sagen, naja, ich will jetzt eigentlich nicht, dass das dann irgendwie von der Industrie verwendet wird? Da würde ich schon lieber nochmal vielleicht das auf anderen Wegen machen. Genau. Dann, was man auch bedenken sollte, ist die Einschränkung durch Kompatibilität der verschiedenen Lizenzen. Ich habe vorhin das Share-Alike erläutert. Das heißt, wenn Sie Share-Alike mit irgendwas kombinieren, dann müssen Sie es auch wieder Share-Alike machen. Ja, weil nur dann ist es die gleiche Lizenz. Und so schränkt man sich natürlich ein. Ich habe hier, mir ist klar, dass das jetzt schwer hinten zu sehen ist. Das ist so ein Entscheidungsbaum, der ist auch verlinkt. Da können Sie mal gucken, wo Sie Ja, Nein sagen und dann kommen Sie am Ende zur richtigen Lizenz. Und das hier unten, das ist einfach so eine Kombinationsmatrix der verschiedenen Lizenzen. Und da sehen Sie schon, die kann ich alle miteinander kombinieren. Und da muss man dann anfangen, sich Gedanken zu machen, ob man das darf oder ob man das nicht darf, wenn man ein neues Werk zusammenstellt. Dieser Foliensatz hier steht auch unter freier Lizenz. Und ich habe es mir einfach gemacht und es geht in diesem Fall. Ich habe einfach hinten geschrieben, ja, steht unter CC BY, Namensnennung, ja, mehr nicht. Und jede einzelne Abbildung in diesem Foliensatz steht aber nochmal unter einer eigenen Lizenz, die jeweils kenntlich gemacht ist. Und dadurch konnte ich mich so ein bisschen rausnehmen aus dieser Kombinationsproblem hier, aber die meisten Sachen sind auch in dem grünen Bereich, die Sie finden, oder sehr viel. Ja, und mit Weitblick wählen, da will ich einfach nochmal auf diese Kombinationen hindeuten und ob Sie, da kommen wir später nochmal drauf, ob Sie da gegebenenfalls noch andere Ideen mitverfolgen. Ja, Lizenzhinweis, ganz einfach, da gibt es so diese Tulum-Regel, das möchte ich nochmal ganz kurz ansprechen, damit Sie sehen, dass das jetzt kein Hexenwerk ist. Also den Titel muss man nennen des Werkes, den Urheber, die Lizenz, den Link zur Lizenz muss man auch bereitstellen, damit man einfach draufklicken kann und nochmal belesen kann. Was darf ich denn damit? Ursprungsort, also wo haben Sie das gefunden? Zumeist ist das ein Link, kann aber auch ein Lehrbuch sein oder andere Fachliteratur, Fachzeitung oder ähnliches. Und das N, das füge ich immer noch mit dazu, weil wenn Sie etwas verändern, dann müssen Sie das auch bezeichnen, was Sie getan haben und auch nochmal sich selbst als Bearbeiter aufzählen. Ich habe hier zum Beispiel das Open Education Resources Logo genommen, das steht unter CC BY und habe es einfach grau eingefärbt und habe drunter geschrieben, ja, dunkelgrau eingefärbt von mir. Also von Tom Adler steht da. Und dann gibt es unterschiedliche Versionen, das ist das Digitale, da können Sie Hyperlinks setzen, das sieht dann schön handlich aus. Das ist das Gedruckte, das ist dann etwas länglicher, aber das geht auch. Es gibt auch Meinungen, ich würde Ihnen empfehlen, den Link zur Lizenz zu setzen, weil es in den Lizenzbedingungen steht, aber viele lassen das auch weg, weil Creative Commons so verbreitet sind. Eine Sonderform möchte ich Ihnen noch nennen, das ist das sogenannte Public Domain oder CC0 oder gemeinfrei, das sind alles Synonyme, also werden als Synonyme verwendet. Und hier möchte ich nur noch mal sagen, das ist jetzt nicht ein Verzicht auf Ihre Urheberschaft, das können Sie gar nicht, das habe ich einleitend gesagt, sondern das ist einfach eine bedingungslose Lizenz. Da braucht man keinen Namen nennen. Da können Sie machen mit, was Sie wollen. Da brauchen Sie auch keine Lizenzangaben mehr drunter setzen. Das ist eine bedingungslose Lizenz. Und jetzt möchte ich das nochmal zusammenfassen. Was können Sie mit OER, was Sie vorher nicht konnten? Bei dem Beispiel Nutzen. Ja, Sie können das nutzen. Das ist gar kein Problem. Dafür sind OER da. Also da gibt es keine Einschränkungen. Es sei denn, Sie haben vielleicht einen kommerziellen Kontext und in einem Drittmittelprojekt vielleicht mit irgendeinem Industrie. Zweig, dann könnte das dort zu Problemen kommen. Dann anpassen, fast immer, ja, und kombinieren, das ist teilweise eingeschränkt, das habe ich Ihnen versucht mit dieser Matrix zu zeigen. Warum jetzt? Also warum sollten Sie jetzt OER anfangen? Das gibt es ja schon seit 2002, es hat sich noch nicht durchgesetzt, warum sollten Sie jetzt damit anfangen? Wir befinden uns hier auf einer Veranstaltung für den Einsatz digitaler Lehrmedien. Ihr Kollege hat das schon super gezeigt, was man alles machen kann. Und Digitalisierung ist in aller Munde. Und gewisse Dinge gehen mit der Digitalisierung oder mit digital einfach besser. Das ist das Finden von Materialien. Sie haben einfach jetzt einen Zugriff auf Materialien, den gab es so vorher nicht. Also Sie können in kürzester Zeit Dinge googeln oder Datenbanken durchstöbern, das gab es vorher. War das nicht möglich. Die Bearbeitung ist viel einfacher. Sie können die Sache einfach nehmen, runterladen, bearbeiten. Das ist auch einfacher geworden. Das Teilen ist einfacher. Das war für uns auch nur Blume drin, Kommunikation und Kollaboration. Und auch das Miteinanderarbeiten tritt immer mehr in den Vordergrund. Kollaborativ an irgendwelchen Projekten zu arbeiten. Genau, und ja, das alles war dank der Digitalisierung noch nie so einfach und das hat halt auch viel mit Urheberrecht zu tun, all diese Punkte. Das habe ich versucht, durch die Beispiele deutlich zu machen. Netzwerk ist der nächste Punkt. Sind Sie der Erste, der jetzt damit anfangen soll? Vorher möchte ich nochmal sagen, also ich nehme vorweg, Sie sind nicht der Erste, es gibt ganz viele, die das schon gemacht haben und das ist sicherlich auch klar und es gibt verschiedenste Motivationen hinter den einzelnen Projekten, das anzustoßen. Ich habe Ihnen gesagt, das wurde von der UNESCO ins Leben gerufen und die UNESCO hatte sicherlich die Bildungsgerechtigkeit als Hauptziel des Ganzen. Dann gibt es auch andere Argumente, zum Beispiel, wenn wir jetzt Projektmittel einwerben und diese Projektmittel sind Mittel der öffentlichen Hand. Ja. Das Ergebnis, warum darf das dann nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen? Ja, warum steht das unter irgendeiner restriktiven Lizenz, beziehungsweise unter gar keiner? Ja, Das ist auch noch so ein Argument. Ja, wenn es von der Öffentlichkeit finanziert wurde, dann sollte es ihr auch zur Verfügung stehen. Nachhaltigkeit ist noch ein großes Thema. Ich greife nochmal die Animation auf, weil Sie alle kennen Flash. Ja, unglaublich viele tolle Dinge, die man da bei Flash mal gebaut hat, die jetzt alle nicht mehr funktionieren. Und da sind irgendwelche Urheberrechte mit verwoben, das einfach so in HTML5 jetzt zu transkripieren, das ist jetzt auch nicht so einfach. Also gar nicht nur wegen dem Aufwand, sondern auch wegen der Rechtslage. Neue Geschäftsmodelle sind möglich. Das möchte ich Ihnen nochmal als Floh ins Ohr legen. Denn ich habe vorhin MIT erwähnt. Warum machen die das, ist die Frage. Es ist einfach ein unglaubliches Marketingprojekt. Ja, MIT ist damit in aller Munde gewesen. Schon in der Schule haben sich die Schüler die Lehrinhalte angeguckt. Und darüber hinaus wird es auch in anderen Universitäten eingesetzt. Ja, man wechselt dann ja gegebenenfalls nochmal die Uni. Und auch bei der Entscheidung, was studiere ich, kann man ja da mal so einen Einführungskurs angucken. Also da gibt es viele Verknüpfungspunkte, Industrie, die interessieren sich vielleicht auch dafür, das als Fortbildungsmaterial einzusetzen. Und es ist nicht nur so, dass das mittlerweile, also dass das immer noch nur das MIT macht. Sie können sich mal durch ein paar amerikanische Universitäten klicken. Die haben fast alle mittlerweile einen OER-Zweig. Also die nutzen das ganz exzessiv als Marketingwerkzeug, gerade im angelsächsischen Raum. Andere Dinge kann man jetzt bestimmt auch argumentieren, neue, also aktuelle Inhalte, Qualität, dass man das, wenn man das bearbeiten kann, auch mal die Fehler ausmerzen kann von anderen etc., ist die Frage, wie relevant das dann ist, wie viele Zyklen das macht. Nochmal kurz, wo befinden wir uns? Wir haben jetzt 2006 140 Millionen Creative Commons Werke gehabt, mittlerweile sind es 1,5 Milliarden. Ja, kommen natürlich immer weiter dazu welche und da sieht man mal, dass da schon Bewegung drin ist. Ich habe Ihnen jetzt schon das MIT gesagt als Beispielprojekt. Ich möchte Ihnen nochmal zwei deutsche Projekte nennen. Das eine ist das Moin on Campus, eine Ausgründung der FH Lübeck. Es geht da im Prinzip um eine Videoplattform für Lernvideos. Da werden auch kommerzielle Dinge angeboten bei On Campus. Und Moin ist die OER-Variante des Ganzen. Da finden Sie auch kostenlose Kurse, ähnlich wie das MIT anbietet. Nicht nur von der FH Lübeck, sondern auch von Universitäten deutschlandweit und Hochschulen aus dem ganzen deutschen Sprachraum. Hamburger Open Online University gilt so ein bisschen als Leuchtturmprojekt in Deutschland. Alle staatlichen Hochschulen Hamburgs haben sich dort zu der sogenannten HOU zusammengeschlossen und haben auch ein eigenes Lernportal mit OER-Materialien dort zusammengeführt. Und da ist, würde ich jetzt so sagen, die Hauptmotivation dahinter, dass also diese Idee, dass öffentliche Gelder in öffentliche Produkte zu überführen. Ja. Sicherlich auch ein Marketingwerkzeug. Und dann noch ein persönliches Projekt, ich habe jetzt zwar nur noch eine Minute, aber ich finde das so toll, das sage ich jetzt mal. Das ist dieses Global Digital Library und zwar ist das eine Plattform vom norwegischen Staatsfonds finanziert. Da sind Kinderbücher in irgendwelchen Sprachen und die können halt dann übersetzt werden und können dann wieder anderen zur Verfügung gestellt werden. Und man kann dort E-Books runterladen. Es ist unglaublich, was das für eine Dynamik ausgelöst hat. Sie finden dort Kinderbücher in 70 Sprachen übersetzt, auch in Sprachen, die sonst kein Verlag übersetzen würde, irgendwelche kleinen Sprachen, die in Indien in irgendeiner Ecke gesprochen werden, wo es vielleicht 100.000 Leute gibt, die sich eh kein Buch leisten können. Und solche Projekte gibt es halt auch in dem Zweig. Hat nichts mit Ihnen zu tun, aber es ist ja mal schön zu hören, was vielleicht auch noch so, was da noch so passiert. OER etablieren. Genau, da geht es mir nur noch mal darum, dass Sie das gehört haben. Diese Pyramide kommt aus einem Projekt aus Südafrika und soll sagen, wie kann ich OER in die Hochschule transformieren oder in ihre Arbeitsgruppe etc. Auf was sollte ich achten? Und ganz unten, das ist vielleicht jetzt hier nicht so relevant oder manchmal schon, das ist einfach die Infrastruktur, ja, also dass sie Internet haben, was auch immer funktioniert. Gut, dann die Permission, das ist ganz interessant, denn ihre Mitarbeiter, die müssen eigentlich ihre Erlaubnis einholen. Was ihre Mitarbeiter, nicht ihre Doktoranden und auch nicht andere Professoren, aber was ihre Mitarbeiter erstellen, gehört eigentlich dem Arbeitgeber. Und wenn das jetzt unter einer freien Lizenz stehen soll, dann müssen sie denen das erlauben. Ja, gegebenenfalls auch mit Kollegen absprechen, mit dem Lehrstuhl, mit der Uni. Und dann müssen sie auch klären, ja, wie soll denn da die Namensnennung aussehen? Soll da immer der Lehrstuhl, die Universität genannt werden? Ja, das ist ganz wichtig, dass das geklärt wird, sonst geht es gar nicht weiter. Awareness, das ist das, was wir hier machen. Capacity, ja, damit meinen die jetzt die Fähigkeit, es auch zu benutzen. Das ist jetzt kein Rocket Science, ne? Sie nutzen diese Bausteine und diese Lizenzhinweise. Ja, Availability, das heißt halt ja auch Plattformen mal heraussuchen, wo man denn schon was findet. Und Volition, ja, das halt wie kann man da die Willenskraft, dass man das macht? Sie müssen halt gute Argumente finden, Sie müssen auch selbst davon überzeugt sein. Und dann ist es sicherlich die eine Sache, dass Sie von oben ein bisschen Anregungen geben, das zu unterstützen, zum Beispiel indem Sie das irgendwie sagen, das Ergebnis dieses Projektes soll veröffentlicht werden unter freier Lizenz. Und dann gibt es sicherlich immer ein paar Early Adopter, ein paar Leute, die da vorbrechen, und die sollte man unterstützen, sodass das keimt. Der Rest sind Quellen und ganz viele Links, wo Sie sich informieren können. Das ist, vielleicht finden Sie da was, wenn jetzt noch Fragen übrig geblieben sind, sonst stehe ich da noch gern zur Verfügung für individuelle Fragen. Vielen Dank.